Dosenfischen.
Der Podcast.
Von der Elbe weg.
Ausgabe
210c.
So ist es wohl.
So ist es wohl. Das ist gar nicht Abbas Stimme, ne?
Nö.
Nö, liebe Hörer. Das ist nämlich die Stimme von Day Dittmarscher. Und wer unseren Podcast schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass wir Day Dittmarscher sehr schätzen, vor allem für seine Geschichten, von denen er leider in letzter Zeit viel, viel zu wenig schreibt. Ganz legendär geworden ist zum Beispiel eine Geschichte über eine Familie, die in einem Lost Place cachen geht. Das Ende lest ihr selber auf 9gradost.de. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Wir sitzen hier, ich moderiere das mal so an, ne?
Ja.
Wir sitzen hier, weil wir gerade auf Dönerhobel-Tour 2013 sind. Wer damit nichts anfangen kann, Dönerhobel ist ein Wort, das Olli McFly geprägt hat für mein Motorrad. Und weil ich doch als einzelner Neuanfänger mit dem Motorrad nicht dazu komme, mal eine Tour mit anderen Menschen zusammen zu machen, haben sich die Hannoveraner, darf man das sagen, Hannoveraner, oder ist das wegen Hunde und so?
Nee, passt, wunderbar.
Darf man sagen. Nicht die Hannoverer. Nee. Haben sich die Hannoveraner herabgelassen und mich eingeladen zu einer gemeinsamen Tour. Die beginnt morgen früh. Morgen ist Sonntag, Wahlsonntag, der 22. Und heute am Vorabend glühen D. Dittmarscher und ich, Dieter, das ist nicht geheim, ne, dass du Dieter heißt, ne? Dieter und ich hier an der Elbe schon mal vor und nutzen die Gelegenheit zu einem Podcast. So, lange Einleitung. Geht's dir gut?
Ja, und selbst?
Ja, wir haben ja gerade ganz toll gegessen.
Eben, genau. Uns geht es beiden sehr gut, ja.
Nee, wir haben auch hier gerade ein tolles Ambiente. Wir gucken nämlich auf das Hafencafé. Das ist ja ein alter Speicher hier am Dömitzer Hafen. Die Boote liegen still da. Das Licht spiegelt sich im Wasser. Die Elde-Müritz-Wasserstraße hat die Schleuse offen, kommt aber gerade kein Schiff. Also das ist ziemlich idyllisch hier gerade.
Ja, sollte vielleicht noch erwähnen, es ist nämlich auch dunkel, das macht es doppelt idyllisch. Also ich sehe einen sternenklaren Himmel über uns und das von dir erwähnte spiegelnde Licht, das können wir nur sehen, weil hier alles wunderbar beleuchtet ist und wir hier echt eine ganz fantastische Stimmung eingefangen haben, oder?
Ja, es ist eigentlich was für ein Videopodcast, aber da müsste man das immer so an uns vorbei, ne? Dass man, aber ist ja... du bist ja gut 170 Kilometer hier heute nach Dömitz gefahren, bei mir sind es ja nur um die 100 und hast hübsch gecached unterwegs.
Ja, fast. Also war ja mehr oder weniger ein DNF. Also ich habe zwar angehalten, aber Dose, Mikro im Wald nicht gefunden und weitergefahren.
Aber das war doch nicht der einzige, oder?
Doch, ja, der zweite war ein T5er, da bin ich dann gleich weitergefahren, der hätte im Baum gehangen. Ja, und das war's dann. Und einen konnte ich dann dank deiner Hilfe ja noch finden.
Ja, wir sind nämlich eben aus der Kneipe rausgefallen und siehe da, an der Kirche, also an der evangelischen Kirche von Dömitz, liegt eine Dose, da wo ein richtig großer Behälter hinpassen könnte, trotz urbanen Umfelds liegt ein Mikro, nun gut, aber wir haben ihn gefunden.
Immerhin liegt der wassergeschützt, regengeschützt und somit ist nicht zu befürchten, dass das Lochbuch innerhalb von 2 Wochen abgesoffen ist. Das ist immerhin ein schwacher Trost.
Wir sind ja beide, habe ich vorhin von dir erfahren, Wiedereinsteiger beim Motorradfahren. Wie kam es denn bei dir?
Ja, eigentlich ganz pragmatisch. Ich habe ein billiges Gefährt gesucht, um zur Arbeit zu kommen. Das war dann erstmal ein kleiner Motorroller, 250 Kubikzentimeter. Mit dem bin ich 1,5 Jahre durch die Gegend gefahren. Und dann habe ich plötzlich dieses Frühjahr festgestellt, dass es doch mehr Spaß macht, als ich gedacht hätte. Aber eben nicht mit so einem kleinen Gefährt. Und dann habe ich mir ein Motorrad gekauft.
Und eine richtig schöne zudem. Auch so 80er Jahre, sieht sehr nach Enduro aus. Die beiden links und rechts rausragenden Zylinderköpfe zeigen, es ist eine BMW. Und klingen tut sie auch noch toll.
Ja, genau, es ist eine BMW R80 GS. Machen wir einen Motorrad-Podcast heute, oder?
Das gehört alles dazu. Ich meine, man muss auch über Cache-Mobile reden dürfen, wenn man übers Geocaching redet, oder nicht?
Ja, darf man auf jeden Fall. Ja, ist ein bisschen geländegängig. Also es sieht, ist mehr Schein als tatsächlich sein, denn 225 Kilogramm kann man nicht so ohne weiteres durchs Gelände bewegen. Aber über die Schotterpiste geht allemal. Und ansonsten, ja, ist, wie ich finde, ein sehr schöner Klassiker, ein Youngtimer, so 22 Jahre ungefähr alt. 2 Zylinder, 2 Ventile, kein ABS. Kein Schickimicki, einfach nur Spaß.
Ein ehrliches Motorrad. Geht's dir auch so? Moment, ich guck mal kurz, ne, wie immer hier der Kontrollblick, ob alles so läuft, wie ich das gerne hätte. Ja. Geht's dir auch so wie mir, dass man mit dem Motorrad ja doch sich irgendwie nicht nur berechtigt, sondern quasi verpflichtet fühlt, Wege zu fahren, die man mit dem Auto nicht fahren würde?
Jein. Also es hält sich ein bisschen in Grenzen. Wir sind ja nun beide in einem Alter, das man schon als leicht gesetzt wahrscheinlich bezeichnen darf. Und da wird man schon ein bisschen vernünftiger. Ja, man beugt hin und wieder das Gesetz mal ein klein bisschen, aber nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war.
Das meine ich gar nicht zwingend. Wenn ein Durchfahrtsverbotenschild steht, dann gebe ich zu, bin ich ganz oft angehalten, dem zu folgen. Aber es gibt ja so Feldwege, über die ich zum Beispiel meinen, weiß ich nicht, 2-Tonnen-Passat, keine Ahnung, was wiegt so ein moderner VW, ist ja doch mittelmoderner VW, ganz sicher nicht quälen würde. Wo ich aber natürlich ein Motorrad sage, mit zwei Rädern kommst du da immer durch.
Ja, gut, das kommt natürlich vor, wobei ich sagen muss, dass jetzt bezogen aufs Cachen, bei mir Cachen ja eher ein bisschen zurückgegangen ist, daher stellt sich diese Notwendigkeit gar nicht mehr so häufig, dass ich irgendwie so abseits der Wege oder der Straßen unterwegs sein muss.
Du hast erzählt, dass es dir so ein bisschen, also wir haben ja so ein kleines Vorgespräch uns erlaubt, du hast ja erzählt vorhin, dass es dir so ein bisschen wie mir geht, ne? So ein richtiger, so ein Periodencacher, so wenn man deine Statistik angeht, das ist immer auf und ab und auf und ab und auf und ab, wie kommt's?
Ja, ich bin eigentlich nie so der, ich bin erstmal ein bekennender Statistiker, das vielleicht vorweg, aber ich bin nie so ein Cacher gewesen, der 500 Funde am Stück gemacht hat, um jetzt ganz, ganz schnell irgendwo hinzukommen, sondern es ist dann immer so, ich möchte das dann immer gerne, jetzt 500 Stück machen, damit ich die 1000 endlich voll bekomme und nach 100 Stück stelle ich fest, ja, es ist eigentlich doch nicht das, was ich so erwartet und erhofft hatte und dann lässt es halt wieder nach und ich pausiere für 1, 2, 3 Monate oder fahre es ziemlich deutlich runter. Und dann irgendwann ist einfach die Lust wieder da und dann geht's wieder los. Ich habe auch ein paar Cash-Freunde in Hannover, mit denen ich immer mal wieder am Wochenende oder vorzugsweise auch nachts mal losziehe. Dann ist so das alte Fieber wieder da sozusagen.
Dabei hast du doch schon mal einen Vorteil, den ich als Einzelkind mir ja kaum ausmalen kann in meiner Einsamkeit. Du hast sogar einen Bruder, der casht.
Ja, der ist inzwischen auch deutlich aktiver und wird wahrscheinlich auch vielen deutlich bekannter sein als meine Wenigkeit, der Bundescashminister, der allerdings durch mich zum Cashen gekommen ist und dann irgendwann aber kometenhaft, was die Fundzahlen angeht, an mir vorbeigezogen ist. Ja, und mit dem gehe ich auch heute noch vorzugsweise gerne Nachtcashen oder irgendwas Besonderes machen. Ja, das ist schon so das, woran ich viel Spaß habe.
Jetzt habe ich dich zwar nicht gestalkt, aber auch wiederum mit unserem freundlichen kleinen Kneipengespräch in Martins Musikcafé, das man in Dömitz nur sehr empfehlen kann. Martins Musikcafé. Hast du erzählt, damit die Leute mal so ein bisschen die Eckdaten haben, Cacher seit 2004?
Ja, ich müsste nachgucken. Ich meine so Mai irgendwie, also relativ früh im Jahr.
Mhm. Eben, also überhaupt schon auch insgesamt schon relativ früh, ne? 2004. Ja. Was du nicht erzählt hast, ist, wo es denn nun steht statistisch bei dir?
Oh, knapp 900 so.
Nein.
Ja.
Das ist ja ein Ding. Also doch so periodisch, ja?
Ja. Ich habe dann auch natürlich immer mal wieder durch besondere Lebensumstände, Geburt eines Kindes und so weiter, ganz klar, dann größere weiße Flecken in meiner Statistik, das oder beruflich auch. Das kommt halt, ja, und dann ist es halt so, dass es eben eine recht niedrige Zahl ist.
Ich dachte, ich hätte da so ein Alleinstellungsmerkmal.
Nee.
Ich dümpel ja jetzt mit 980, ne? Ja, das waren jetzt irgendwie 983 war das jetzt der in der Kirche.
Weißt du was, morgen machen wir 17 Dinger.
Glaube ich nicht.
Ach doch, das macht.
Ich glaube, wenn wir die ganze Strecke fahren, das müssen wir ja morgen erstmal gemeinsam bereden, wenn wir die ganze Strecke fahren, haben wir fast 300 Kilometer zu fahren. Ihr dann nochmal die 170 nach Hause, ich die 100 nach Hause. Da weiß ich nicht, ob wir da noch 17 Dosen unterwegs schaffen oder ob es dann nicht einfach total dunkel und nachts ist und so. Aber die 1000 jedenfalls, an denen knabber ich mittlerweile seit 2 Jahren. Und wie gesagt, ich hielt das für ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin ja auch, um mir nochmal hier das hier auf die Schulter zu heften, hier das da mit den Abzeichen drauf, seit 2006 dabei und da ist das ja extrem wenig, unter 1000. Ne? Ja. Das ist ja für die Zeit,
schon fast eher
sind wir beide, was sind wir dann?
Ja, schon fast eher eine Kunst, nicht 1000 zu schaffen. Ja.
Aus der Welt gefallen. Aber auch wirklich nicht 1000, also ich fake da nicht. Also es ist nicht, dass ich irgendwas nicht gelockt hätte oder so, sondern ich habe in der Regel nach so Lockdurststrecken dann auch immer wieder angefangen zu loggen und dann auch alles nachgelockt.
Ja, weil ich ja, hatte ja gesagt, ich bin schon immer bekennender Statistiker gewesen und von daher ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich jeden Fund auch wirklich logge, sonst stimmt meine Statistik ja nicht.
Na, du hast ja vor allem den großen Vorteil, dass du nicht nur in Dithmarschen oder in der Region um Hannover herum deine Punkte setzt und deine Kreise rot machst, sondern ja dank deines Berufs sogar ein länderübergreifender Cacher bist. Was war das Weiteste bisher?
Oh, das Weiteste dürfte vermutlich Saudi-Arabien sein. Ich weiß es jetzt ehrlich, wirklich jetzt gerade, erwischt mich auf dem falschen Fuß.
Aber also, auf alle Fälle am außergewöhnlichsten. Also ein Punkt in Saudi-Arabien ist schon, finde ich, das ist schon nicht Tschechei und nicht Dänemark. Und so.
Das ist schon glaube ich, auch. Ich glaube, es gibt nicht so sehr viele Kescher, die jetzt gerade, Saudi-Arabien ist ja auch nicht unbedingt das Land, in dem man frohen Mutes durch die Gegend geht und cachen geht, weil da sind schnell mal die Hände abgehackt, wenn man was falsch macht oder so. Also,
das war meine Dose.
Genau. Nee, aber ich denke schon, das müsste der weiteste sein.
Ansonsten, wohin führen dich deine Reisen so?
Ja, jetzt haben wir ja auch gerade eben schon drüber gesprochen. Nächsten Monat geht es für 2 Wochen nach China. Und ansonsten ein bisschen Afrika war ich schon, Europa auch schon, einige Länder, sehr häufig in Norwegen.
Kann man das noch genießen, wenn man das beruflich macht?
Kommt drauf an. Ich habe in meiner alten Firma, bevor ich diesen neuen Job angefangen habe, hatte ich so eine Zeit, wo ich so sehr viele Feuerwehreinsätze gemacht habe. Also wo man dann abends einen Anruf bekommt und gefragt wird, kannst du morgen nach Kairo fliegen? Und das ist eigentlich gar keine Frage, weil das Ticket schon längst gebucht wurde. Und das macht in der Anfangszeit sehr viel Spaß. Es ist sehr aufregend, verliert aber sehr schnell seinen Reiz, wenn es dann so Sachen sind, dass man 3 Tage nach Kairo fliegt, wiederkommt, über Wochenende zu Hause ist und am Montag dann in die andere Richtung fliegt und dann nach Hause kommt und dann nach Zypern fliegt. Und solche Geschichten habe ich halt auch schon hinter mir. Da lässt es dann irgendwann ganz, ganz schnell nach, weil man unheimlich viele Stunden auf den Flughäfen und in den Flugzeugen verbringt und man natürlich irgendwann feststellt, sinnlos genutzte, nicht genutzte Zeit.
Man muss ja jetzt nicht ins Detail gehen, was du da machst, aber ist es nicht in der Regel so, dass die Leute sich über dein Ankommen freuen? Ist das nicht so eine Entschädigung?
Ja, generell ja. Das stimmt schon. In meinem alten Job sowie in meinem jetzigen auch. Die Leute freuen sich sehr wohl, ganz klar. Darf dann natürlich auch nicht vergessen, in solchen Ländern hat man schon einen gewissen Status so. Wenn man da ankommt, dann ist man ja immer der Deutsche aus dem Land der Ingenieure, die das Wissen mit den ganz großen Löffeln irgendwann mal schon gegessen haben. Und das ist schon eine gewisse Entschädigung. Aber nichtsdestotrotz ist dann die Zeit, die man sinnlos verbringt, natürlich schon irgendwie verloren. Und der traut man dann schon so manchmal auch ein bisschen hinterher.
Und meine Erfahrung ist, und ich fürchte, es geht dir da ähnlich, sonst wäre dein Blog vielleicht besser gefüllt, dass man ja solche Dinge, die man nämlich ob vielerlei Pflichten vernachlässigt, dann auch in dieser Zeit nicht machen kann. Ne? Zum Beispiel tolle Geschichten schreiben. Ne? Sondern man ist ja so in so einer Zwischenwelt und da kann man sich nicht weder auf das eine so richtig einlassen, noch auf das andere, oder? Wie geht's dir?
Ja, generell ja. Bloß im Augenblick ist es so, dass mein Leben schon sehr geregelt ist. Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden zweiten Tag im Flieger sitze. Das, wie gesagt, ich hatte mal so eine Phase, ist jetzt deutlich ruhiger und kalkulierbarer geworden. Aber die normalen Sachzwänge des alltäglichen Lebens, die zwingen einen natürlich immer irgendwie auf den Boden der Tatsachen. Und da ist halt nicht immer unbegrenzt Zeit. Und manchmal fehlt dann auch einfach logischerweise die Lust. Man muss dann den Akku vielleicht mal aufladen oder so und möchte vielleicht auch mal Zeit mit der Familie verbringen und so. Und dann gerät sowas einfach in den Hintergrund. Dann gibt es eben keine Geschichten, was mir manchmal auch wehtut, weil hatte ich dir ja vorhin auch schon gesagt, immer noch so eine Geschichte in meinem Kopf rumspucken habe, wo ich schon ganz genau weiß, was passieren wird, aber einfach keine Zeit finde, es aufzuschreiben.
Das ist... Ich weiß nicht, das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ich habe heute Morgen mal in deinen Blog geguckt und habe, Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss dir nochmal überprüfen, ob alles läuft. Ne? Du hast ja eine Menge unserer Podcasts gehört, du weißt, ich kann das gerne mal versauen, so eine Aufnahme. An der Resonanz kann es ja nicht gelegen haben. Ne? Also deine Geschichten sind ja vor, waren es 2 Jahre, 3 Jahre? Sind sie ja echt durch die Decke gegangen. Also die wurden ja rumgereicht wie nichts Gutes. Man könnte meinen, es wäre ein Katzenvideo auf Facebook gewesen. Nein, es waren nur Geocaching-Geschichten und zudem noch relativ lange. Und das, wo man immer sagt, im Internet lesen die Leute nicht. Also an der Resonanz hat es wahrscheinlich nicht gelegen, sondern jetzt tatsächlich an der Zeit?
Ja, ist auch so, also generell ja, um deine Frage erstmal so zu beantworten.
Welche
Frage? Aber es ist natürlich auch schon so, auch da haben wir gerade eben schon mal so drüber gesprochen, aber lassen wir Hörer teilhaben, ist natürlich manchmal auch so eine gewisse Frustschwelle einfach erreicht, wo man dann so denkt, da draußen, da passiert so viel unnützer Kram, dass ich mich zurzeit vielleicht auch gerade nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen möchte und jetzt vielleicht auch deswegen nicht gerade so viel Lust verspüre, noch meine eh schon schmale Zeit für sowas zu opfern, also für irgendwas zu schreiben, wo gerade mal wieder irgendwas ganz Kurioses passiert.
Ja, ich gebe zu, es ist natürlich, solange es für irgendetwas, also solange man selber das Gefühl hat, Teil einer im weitesten Sinne homogenen Community zu sein, fällt es einem natürlich auch viel leichter, in dieser Hinsicht irgendwas zu tun. ne, weil man ja das Gefühl hat, man kennt seine Adressaten, man weiß, für wen man das tut. Das hat sich ja tatsächlich schwer geändert.
Ja, vor allen Dingen muss man ja auch mal sehen, die Community, wenn es sie als solche überhaupt gibt, ist ja inzwischen so unüberschaubar groß geworden. Es gibt so viele Strömungen, Nischen und sonst was, dass man natürlich auch Schwierigkeiten hat, irgendwie alles zu beobachten und irgendwie da genau zu wissen, was ist jetzt eigentlich wirklich gerade der Puls der Zeit.
Stimmt, das. Ja, wir hatten es ja, wie gesagt, du hast ja vorhin schon gesagt, du hörst dann irgendwann unsere Podcasts. Es ist, war auch ein großes Problem beim Schreiben der Sachen für die zweite Platte. War tatsächlich nicht ganz so einfach, weil man auch nicht mehr so genau wusste, ne, die Grundlagen waren gelegt. Es kann nur ein Wanzenlied geben und vielleicht auch nur eine Hymne, die man selber macht. Und was sind denn dann jetzt noch die Dinge, über die man beim Geocaching sinnieren kann?
Und man muss natürlich auch fairerweise fragen, ist denn Geocaching überhaupt noch das, was wir darin sehen? Oder, also alles entwickelt sich ja weiter. Sprache entwickelt sich weiter, Leben entwickelt sich weiter. Alles kann in eine ganz andere Richtung weitergehen. Vielleicht ist es mit Geocaching auch so. Die Grundidee ist zwar immer die gleiche, aber wir wissen ja gar nicht, ob die Masse überhaupt das so will, wie wir das gerne möchten.
Ja, andererseits kann man da ja immer ganz typisch im Sinne des Geocachings antworten, das ist doch schiedegal. Du hast dich, dein GPS, dein Cache-Mobil und eine Dose. Und Ziel ist, du gehst dahin, findest die Dose und freust dich. Und da ist es eigentlich schiedegal, ob das jemand anders macht als du, ob jemand den Cache, den du gerade gefunden hast, doof findet, ob jemand sagt, Cachen ist insgesamt nicht mehr das, was man... Ne? Also sozusagen auf das reduziert, was Geocaching eigentlich ist. Ein GPS, ein Mensch, eine Dose. Ich glaube, was nicht eintreten darf... oder was ich mir vorstelle, was für mich so das Ende alles Cachens wäre, wenn ich so das Gefühl hätte, ich bin nur so eine Spielfigur Seattles oder so. Weißt du, aber mein Gefühl ist da ein anderes. Also natürlich haben die immer mal, probieren die immer mal einzugreifen und irgendwie Regeln zu ändern und Dinge in ihrem Sinne, Geotours, keine Ahnung, zu etablieren oder auch wieder wegzunehmen. Aber das hat, wie gesagt, nach so auf die, mein grundlegendes Cachen hat das eigentlich überhaupt keinen Einfluss.
Ja, generell hast du natürlich recht, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass es vielleicht auch eins der grundlegenden Probleme ist. Es gibt auf der einen Seite eine Firma, die damit Geld verdienen möchte, auf der anderen Seite gibt es eine große Masse an Menschen, die einfach nur ihren Spaß daran haben möchte. Und da scheint es ja auch irgendwie schon so einen gewissen Berührungspunkt zu geben. Es werden neue Sachen ausprobiert, die natürlich in Seattle hoffentlich ein paar Dollar in die Kasse spülen. Und die Community ist dann gezwungen, mehr oder weniger das mitzumachen. Natürlich regt sich dann gegebenenfalls Widerstand. Aber das bewegt natürlich das Ganze auch und kann natürlich auch dazu führen, dass irgendwas in Gang kommt, was so gar keiner vorher gesehen hat.
Ja, aber wenn wir jetzt so die letzten Versuche uns angucken, die Challenges zum Beispiel, das ist doch alles, also das hat so wenig an der Grundlage des Spiels verändert. Also die letzte große Änderung, die ich empfunden habe, war die Abschaffung von Lockbedingungen. Das hat tatsächlich das Spiel, das hat nochmal massiv ins Spiel eingegriffen. Und da weiß ich auch noch nicht, ob sie sich da einen Gefallen getan haben oder nicht. Natürlich viele Sachen einfacher geworden dadurch, aber viele schöne kreative Sachen sind natürlich auch jetzt nicht mehr möglich. Insofern, das empfand ich als massiven Eingriff. Aber ansonsten, wie gesagt, ob die jetzt Geotours verkaufen oder nicht, das ist mir eigentlich sowas von Banane.
Ja, aber da sieht man ja schon, ich empfinde das genauso. Es nimmt eine Menge an Kreativität, wenn man so etwas nicht mehr zulässt. Auf der anderen Seite schafft es natürlich möglicherweise neue Einnahmequellen für Groundspeak. Das wissen wir nicht. Also wahrscheinlich wissen wir es nicht. Und das kann aber das Spiel ganz nachhaltig verändern. Und es macht das Spiel natürlich deutlich besser kompatibel für die breite Masse. Und somit eben, wie gesagt, erhöht es natürlich die Chance, dass mehr Geld in die Kasse kommt.
Nee, das ist klar. Also was natürlich stimmt. Also der zweite große Eingriff ins Spiel ist natürlich, dass Groundspeak seit einigen Jahren massiv daran arbeitet, das Spiel immer bekannter zu machen. Ne? Also während bei Cachern das ja irgendwann aufgehört hat, sozusagen der, zumindest bei vielen Menschen, die ich kenne, es irgendwann nicht mehr en vogue war, sich damit in die Zeitung oder in den Rundfunk oder sonst irgendwo hinzubegeben. Das ist einfach eher, belächelt, im schlimmsten Fall sogar verabscheut wurde, wenn Menschen diesen Weg gewählt haben, der Veröffentlichung des Spiels, hat natürlich Groundspeak genau das Gegenteil gemacht und sind massiv in alle Formen der Werbung gegangen. Und wenn sie das Geld hätten für Zeitungsanzeigen in der Bild, hätten sie wahrscheinlich auch das gemacht. So, bloß irgendwie, weiß ich nicht, 250.000 pro Seite, ne?
Das, ja,
hatten sie vielleicht dann doch nicht übrig. Das Volks-GPS oder der Volks-Cache würde das dann wahrscheinlich heißen.
Ja, Volks-GPS hat es ja schon mehrere gegeben inzwischen. Also wenn man sieht, wie günstig die Dinger geworden sind, das wäre schon mal, oder das gibt es ja schon, also somit ist es schon mal sehr attraktiv geworden für die Masse. Das wird nur nicht von denen gesteuert.
Du hast, um jetzt mal sozusagen aus dem philosophischen Kontext wieder ein bisschen rauszuführen, du hast auch das 600er an der Hand. Und wie war für dich der Einstieg? Gut?
Ja, gut und leicht. Ich hatte vorher einen 550er. Somit war der Umstieg relativ einfach. Sehr vieles, was zumindest ähnlich ist. Einige tolle Erleichterungen. Insgesamt natürlich schneller. Besseres Display sollte man eigentlich als allererstes nennen.
Touchscreen auf jeden Fall. Deutlich besser.
Touchscreen deutlich besser, genau. Und ja, sehr viel schneller insgesamt. Also absolut nutzbar, wissen wir beide, als routingfähiges Gerät auf dem Motorrad mit einer entsprechend guten Halterung. Also
absolut einfach. Der Herr Portitzer, ich weiß nicht, ob du das auf Twitter verfolgt hast, der hatte jetzt mehrfach angemahnt, dass in Sachen Genauigkeit das Ding eine Scheibe hat. Konnte ich so überhaupt noch nicht bestätigen.
Ich bislang auch nicht. Ich bin allerdings auch keiner, der das jetzt irgendwie besonders beobachtet, weil mir natürlich durchaus bewusst ist, wenn ich im Wald gehe oder so, dass das immer mal um 3, 4, 5, 10 Meter springen kann. Gar keine Frage. Ich erhebe da jetzt keinen Anspruch auf höhere Genauigkeit, bloß weil das Gerät neuer ist.
Na, ich hatte, also für mich ist schon der große Sprung Glonass gewesen. Also das war sozusagen die Erweiterung, die wo ich eigentlich auch der Meinung war, das bringt jetzt was. Ich habe es allerdings auch noch nie neben meinen 60er gehalten. Mein 60er liegt tatsächlich ja eher in der Ecke, seit ich das neue habe. Insofern, ich habe keinen Vergleich durchgeführt. Das hat Herr Portitzer offenbar getan und ist dabei wohl tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es Empfangsprobleme hat. Garmin antwortete darauf, wir arbeiten dran, wir versuchen rauszukriegen, woran es liegt. Also es klang auch ein bisschen so, dass wir lieber Garmin ja jetzt nicht festnageln, es klang für mich auch ein bisschen so, als wenn sie das Problem nicht nur akzeptieren, sondern auch kennen. Also es nicht ein Einzelfall ist, sondern dass es das offenbar mehrfach gibt. Und dass sie wohl auch schon die nächste Beta-Software draußen haben und mit neuer Software antworten wollen. Aber wie gesagt, ich kann das bisher bei mir noch nicht bestätigen. Also ich habe alle Dosen dort gefunden, wo das GPS gesagt hat, da sind sie.
Ja, das ist bei mir.
Mit der üblichen Abweichung natürlich.
Bei mir genauso. Also was ich wirklich klasse finde, sind die deutlich erweiterten Möglichkeiten der Konfiguration.
Oh ja.
Also das so einzustellen, wie man das selbst hat. Ich habe da auch durch Zufall eigentlich, durch Ausprobieren, ein paar Sachen rausgefunden, die für mich wirklich ideal sind, so wie ich mir das immer schon gewünscht habe. Und das ist also wirklich fantastisch.
Ja, das finde ich auch. Das haben sie echt super hingekriegt. Nee, das Hin- und Herschieben von einzelnen Menüs und von ne, das nach da oben und das nach da unten und hier wird das mit angezeigt und da das. Wenn Sie jetzt noch, das ist ganz witzig, Sie unterscheiden ja im System zwischen Wegpunkt und Geocache. Ne? Das sind ja zwei verschiedene Dinge bei Ihnen. Wenn ich jetzt mal einen gelösten Mystery, warum auch immer, kommt ja vor, nicht als korrigierte Koordinate eingetragen habe, sondern tatsächlich mir als neuen Wegpunkt angelegt habe, dann müsste ich mir jetzt eigentlich aber noch einen neuen Bildschirm bauen, wo dann diese schöne Annäherung, die da oben immer mit dem Cache dargestellt wird, dann auch mit Wegpunkten funktioniert.
Ja,
das mache ich nämlich dann immer eher so mit Lustigkarte und so.
Ja, oder den Wegpunkt umbenennen in einen Geocache irgendwie so.
Ja, aber kann man das? Habe ich noch nicht?
Nee, meine ich ja.
Das, kann man da beim Gerät nicht, ne?
Nee.
Habe ich auch probiert, ging so einfach nicht. Wobei doch, wahrscheinlich der Unterschied ist doch wahrscheinlich einfach nur, ein Wegpunkt ist ein Wegpunkt und ein Geocache ist ein Poi, oder? Ich meine, Poi ist natürlich im weitesten Sinne auch bloß ein Wegpunkt, aber
ich glaub,
per Definition ist das ja irgendwie was anderes.
Ja, im Grunde genommen sind es ja alles Wegpunkte und genau. Je nachdem, wie er genannt wird, wird er halt anders im Gerät verarbeitet, dargestellt, wie auch immer. Das Handling ist anders, alles, was Geocache ist, bekommt halt gleichzeitig dieses Attribut, ist lockbar und ich weiß nicht was alles. Also diese ganzen Geschichten, das wird die technische oder der technische Hintergrund sein.
Das ist übrigens ganz komisch für mich, hier jetzt die Elbe hier so weit unten zu sehen. Das sind jetzt so gefühlte, was denkst du, so 3, 4 Meter, ne?
Ja.
Stimmt, ne? Bis zum Wasser runter. Und wenn wir hier im Juno gesessen hätten, dann hätte es fast an unseren Füßen geschlabbert.
Dann hätte uns aber auch hier die Polizei des Platzes verwiesen.
Richtig, dann hätten wir hier ganz sicher nicht gesessen und gepodcastet, sondern wären schon in Heiddorf, vor Heiddorf, darauf hingewiesen worden, dass wir diese Region gefälligst weiträumig umfahren sollen. Und das Hotel wäre leer und hätte keine Palme dran und so.
Also um ganz ehrlich zu sein, mir gefällt es so besser, glaube ich.
Ja, ich glaube allen Touristikern dieser Region. Wir haben übrigens aus Versehen eine fantastische Herberge aufgetan, ne?
Ja, ganz klasse.
Also ich meine, gut, jetzt geschlafen haben wir noch nicht eine Nacht drin, insofern das wird sich dann noch zeigen, aber so der erste Eindruck, zum alten Brauhaus heißt es, ne?
Ja, irgendwie, der alte Herberge.
Herberge zum alten Brauhaus,
oder Herberge zum alten Brauhaus, ja.
Das ist offenbar eine Frau, die, wie sagte sie so schön, sie kann sich nicht in Räumen aufhalten, die ihr nicht gefallen.
Ja.
Und demzufolge hat sie da oben, weil sie sich da ja auch manchmal aufhalten muss, in den Ferienwohnungszimmern, alles auf ihre Weise hübsch gemacht.
Ja, sehr schönes altes Gebäude. Oben teilweise freiliegende Balken aus dem Dach und alles sehr nett hergerichtet, sehr helle Räume, ganz kleine Fenster. Ich habe auch gesehen, ich weiß nicht, ob du drauf geachtet hast, am Eingang hängt so eine Informationstafel. Das war schon 1700 irgendwann ein Brauhaus und ich habe es nicht ganz durchgelesen, aber vermutlich dann auch tatsächlich Bier drin gemacht worden. Also
vermuten wir mal, dass sie sich das nicht ausgedacht haben.
Genau.
Wer weiß, was dann wohl unsere Garage war. Wir haben nämlich sogar total fürstlich eine Garage für unsere Motorräder bekommen.
Ja, allerdings eine sehr niedrige. Das reicht gerade so für die beiden Motorräder.
Ja, oder ein flaches Auto, ne? Also vielleicht fahren die eher Ferrari oder so. Wahrscheinlich nicht. Nee, was ein schöner Abend. Was hier rauscht, ist übrigens der Fluss.
Ja,
die Elbe.
Als es hell war, habe ich gesehen, da hinten gibt es eine Fischtreppe. Ich vermute mal,
dass... Nee, es ist richtig eine Schleuse. Ach, also Schleuse, okay. Die Fischtreppe führt außen rum, aber ja. Das ist eben eine von, weiß ich nicht, aber sehr, sehr vielen Schleusen auf dem Weg zur Müritz. Die Leute saßen natürlich auch alle fest beim Hochwasser, weil sie kamen ja nicht raus. Die Elbe drückte halt irgendwie zurück und dann haben sie noch die Schleusentore befestigen müssen und mit einem bestimmten Mechanismus auch noch sogar Gegendruck ausüben, damit die Elbe die Dinger nicht kaputt drückt. Das ist irgendwie ein relativ diffiziles System, so dieser ganze Hochwasserschutz. Hast du so All-Time-Favorite-Caches, wo du sagst, das war damals oder vor kurzem oder das waren so, ach, besser geht's nicht?
Ja, also ich habe, falls jemand in meinem Profil mal guckt, da gibt es so The Dithmarschers Hall of Fame. Da habe ich mal so eine kleine Bookmark-List gemacht und alles erfasst, egal ob Mikro oder sonst was, was ich wirklich für erwähnenswert hielt. Und dann gibt es, also ich mag ganz gerne Nachtcaches, Lost Places generell zwar auch, aber nicht mehr heute. Gründe dürften jedem bekannt sein. Bei den Nachtcaches gibt es einen, den ich Anfang des Jahres gemacht habe mit ein paar Freunden aus Hannover. Und das ist die letzte Schlacht des Obentraut. Der ist bei uns in der Region legendär, der Cache. Und wer nach Hannover kommt und sich eine oder sogar zwei Nächte wirklich ganz, ganz toll um die Ohren schlagen möchte, sollte diesen Cache besuchen und den dazugehörigen Bonus.
Nochmal,
das ist ein echtes Highlight. Die letzte Schlacht des Obentraut. Ein echtes Highlight. Bei mir in der Region, ich hasse eigentlich Mikros und Nanos, oder ich mag sie nicht, sagen wir es besser so, aber bei mir in der Region, südlich von Hannover, gibt es eine Runde mit dermaßen kreativen Mikros und Nanos, dass ich schlichtweg davon begeistert bin, die Feldmarkrunde. Ich weiß nicht, es sind, glaube ich, so um die 20 Caches oder so und legendär ist der Feldmarkrunde Nummer 13. Also jeder, der die Runde gemacht hat, wird dich als erstes fragen oder wird dir als erstes sagen, hast du den Nummer 13 gefunden? Ich habe ihn gefunden, nachdem ich, glaube ich, dreimal da war und dann gedacht habe, eigentlich kann man sowas so nicht machen und sollte man nicht tun, aber genial ist es trotzdem. Also ganz tolle Runde für Mikros. Sehr schön gelegen, kann man alles muggelfrei loggen. Das ist auch eine Sache, die ich sehr gerne mag. Ich bin nicht so ein Urban Cacher und Stealth Required ist auch nicht unbedingt mein Lieblingsattribut. Mache ich zwar, aber ist nicht mein Lieblingsattribut. Also da kann man ganz ungestört mitten in der Feldmark suchen und sich auffällig benehmen. Diese Sachen kann ich empfehlen.
Wie hältst du es mit Events? Kann ich, apropos hältst, ne? Kann ich dir mal, damit ich eine Zigarette drehen kann, das Ding in die Hand geben? Das Einzige, was so wichtig ist, ist nicht umzugreifen. Also sagen, wenn du es einmal in der Hand hast, ist so wenig wie möglich, weil das hört man immer. Ansonsten kannst du da... ich bin auch schnell. Ich drehe nur fix, wenn ich
finde, was ich
will. Wie hältst du es mit Events? Megas ist ja das, was im Moment so fast an der Tagesordnung ist.
Ja, Megas, ja. Ich habe eins besucht, wegen des Icons, um ganz ehrlich zu sein. Also zwei Gründe.
Was war das? Lost?
Lost, ja. Mhm. Icons und tatsächlich, ich wollte euch auch mal live sehen. Das passte ganz gut. Es war auch für mich ganz gut erreichbar von Hannover, nicht aus der Welt. Sehr schön, ich habe viele alte Bekannte wieder getroffen, die ich schon viele Jahre nicht mehr gesehen habe. Das war halt auch noch ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt. Aber ansonsten Events, weniger geworden. Ich gehe ganz gerne mal so neulich ganz spontan, weil Olli McFly irgendwie auf Twitter gepostet hat, dass er beim Hannover-Event ist, bin ich ganz spontan hingefahren, weil ich einfach Lust hatte, mal wieder mit ihm zu klönen. Das kommt dann schon mal vor. Aber wegen des reinen Events kann ich nicht sagen, dass ich da noch hingehe. Also ich habe das letzte Hannover-Event, was ich davor besucht habe, hatte ich auch besucht, weil eine sehr geschätzte langjährige Cacherin, die Alligatöse, zu Besuch war und ich mich mit ihr treffen wollte oder getroffen habe. Und da habe ich dann gesehen, wie Leute dann da rumrennen und Coins discovern, Listen führen und sonst, das ist alles nicht mehr so ganz meins.
Also obwohl, das gibt es aber schon lange.
Ja, ich weiß, aber das ist
trotzdem... Berühmte Excel-Tabelle mit allen Codes.
Nee, das meine ich nicht. Die haben sich da was aufgeschrieben und dann alles, was nicht nied- und nagelfest war. Und das ist so alles nicht meins. Das ist nicht mein Verständnis von so einem Event. Und von daher, ja, wenn es dann passt und wenn ich mal Lust habe, gehe ich hin. Aber so ein richtiger Eventgänger in dem Sinne bin ich eigentlich nicht.
Und wenn du da, ich versuche da immer zu mir zumindest... ehrlich zu sein, also manchmal bin ich einfach nur ein stoffeliger Mensch und denke immer, oh, die ganzen Neuen hier, das ist doch aber, da will ich jetzt nicht hin, weil die kenne ich alle gar nicht und dann, früher war das alles, da kannte ich die alle und so. Ne, da ist das sozusagen meine Haltung. Sozusagen spürst du das eher, dass du sozusagen deine Grenze an Neukontakten erreicht hast, jetzt eigentlich keine Lust mehr oder hast du wirklich das Gefühl, dass die alle was machen, was nicht deins ist? Wenn du mal so ehrlich bist zu dir.
Ja, das ist schon ein bisschen schwierigere Frage, um ganz ehrlich zu sein. So ganz einfach ist die gar nicht zu beantworten. Nee, ist schon so, dass... Also eins, was ich feststelle, ist, dass ich... Wenn man als Neuling dahin kommt, glaube ich, ist es gar nicht so einfach auf so einem Event heute mehr. Das habe ich da beobachtet, weil es halt alles so Grüppchen sind. Und da irgendwo dazuzukommen und da reinzukommen, ist halt wirklich nicht mehr so, glaube ich, nicht mehr so einfach wie damals TM sozusagen. Da war es halt wirklich einfach. Da bist du irgendwo hingegangen, da waren natürlich auch nicht so viele Leute da, waren 50 Leute vielleicht auf dem Event und dann bist du da einfach irgendwie dazugekommen und warst dabei. Das scheint heute nicht mehr so zu sein. Ich bin vielleicht nicht die echte Referenz dafür, weil ich zu selten auf Events bin, aber das war so mein Eindruck.
Gegenbeispiel, mein erstes Event habe ich besucht mit Arne von den Ardos. Das war in Lübeck, ich meine, also es muss Herbst gewesen sein, weil das war früh dunkel oder sogar schon Winter. Ein Brauhaus irgendwas in Lübeck und ich habe einen ganzen Abend am Tisch gesessen mit Sanne und Kiki und ich glaube, wir haben nicht ein Wort gewechselt. Also ich kann mich heute noch erinnern, dass ja, die beiden ja, das waren, ja. Weil vergisst du ja auch nicht, wenn du die einmal gesehen hast. Aber ich meine, also das war genau so, dass ich mich da fühlte wie ein komplett Fremder, obwohl wir alle doch eigentlich ein Thema hatten.
Ja gut, das ist natürlich auch eine rein subjektive Einschätzung, das gebe ich natürlich gerne zu. Also das ist mein Eindruck, der mag nicht repräsentativ und auch nicht richtig sein. Wir müssten jemanden fragen, der wirklich zum ersten Mal auf dem Event war, der könnte uns das ganz... Genau.
Ja, weil du hast schon, also wie es immer ist, ne? Also ich weiß auch nicht, wie kommunikativ ich in dem Moment drauf war. Also ich hätte ja auch einfach forsch auf sie losplauzen können und irgendwie Diskussionen vom Zaun brechen über dies und das, dann wäre es vielleicht auch ganz schnell gegangen. Aber naja, es ist wahrscheinlich schon so sehr tagesformabhängig. Guck mal, jetzt kriegt da noch so ein Mond hinter den Bäumen vor. Da.
Ach da, ja.
Das wird auch noch schick. Und was, sag mal, hat dich zu den Drachen gebracht? Jetzt wird es kryptisch. Du hast mit Drachen zu tun,
ja.
Redenderweise
auch,
und mit vielen, vielen Besuchern, die kommen, um sich Drachen anzugucken.
Ja.
Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
Das mache ich schon viel, viel länger als Geocachen. Ich habe vor, ich weiß nicht, 25 Jahren irgendwann angefangen mit Drachenfliegen, also so Drachen, die man an der Leine irgendwie aufsteigen lässt. Habe das viele, viele Jahre sehr, sehr, sehr intensiv gemacht.
Bin mit selber auf, bauen und...
Ja, selber bauen, Nähmaschine nähen und so, Spinnaker-Nylon, Kohlefaserrohr, das volle Programm. Und bin dann irgendwann relativ schnell dazu gekommen, so Drachenfeste zu moderieren. Also es gibt ja, dürfte wahrscheinlich auch ziemlich jeder schon mal irgendwo mitbekommen haben, in allen größeren Städten irgendwie Drachenfeste. Oder auch einfach nur auf dem Acker, macht dann der Sportverein oder sowas. Ganz schöne Sache. Leute können halt vorbeikommen, können selbst Drachen fliegen. Natürlich ist es aber auch in diesem Hobby so, dass sich das Hobby in eine Richtung entwickelt hat, die was ganz anderes ist, was man eigentlich mit dem ursprünglichen Drachenfliegen verbindet.
Nämlich also ich kann mir vorstellen, es ist eine Art Leistungsschau auch, oder?
Genau. das trifft es sehr, sehr gut. Es gibt die abstrusesten Meisterschaften fürs Drachenfliegen, wo man die abstrusesten Sachen auch unter Beweis stellen muss und dann irgendein Meister werden kann. Und solche Veranstaltungen, die moderiere ich, begleite ich. Und
was sagt man da so? Also erzählt man da, was das für ein Drachen ist, der da am Himmel ist? Oder was das für ein Typ ist, der ihn an der Leine hat? Oder also was tut man, wenn man ein Drachenfest moderiert? Was sagt man dann?
Sowohl als auch. Also ich versuche immer so ein bisschen so eine Mischung hinzubekommen. Die Leute sind natürlich in erster Linie wegen der Drachen da. Aber häufig genug ist es natürlich auch so, dass hinter jedem Drachenpiloten irgendeine Geschichte steht und der irgendwas zu erzählen hat oder der Drachen aus irgendeinem ganz besonderen Grund gebaut wurde und. Und diese ganzen Sachen, die erzähle ich da. Ich kenne mich natürlich recht gut mit Drachenmodellen aus, mit der Geschichte des Drachen und so. Solche Sachen mache ich da.
Geschichte des Drachen?
Ja.
Erzähl mal. Grob.
Ganz also, grob.
Ja, vielleicht ja. Nicht, aber so.
Ungefähr, also man geht davon aus, dass Drachen vor circa 2000 Jahren in Asien erfunden wurden. Denn Asien bot damals schon die wichtigsten Sachen, um einen Drachen bauen zu können. Seide und Bambus. Seide war schon erfunden, Bambus gab es in Hülle und Fülle. Und es gibt keine handfesten Überlieferungen, aber es gibt eben Hinweise, dass das vor circa 2000 Jahren da erfunden wurde und hat dann im Laufe der Jahrtausende oder auch später dann in den letzten Jahrhunderten eine deutliche Entwicklung erfahren. Also zuerst war es halt, hatte viel mit Aberglauben zu tun, wurde zu irgendwelchen Weissagungen und so weiter genommen, wurde allerdings auch schon relativ früh zu kriegerischen Zwecken eingesetzt. Also es gibt so Überlieferungen, von denen man nicht weiß, ob sie stimmen, aber es gibt Überlieferungen, nach denen Menschen auf riesengroße Drachen gespannt wurden und in den Himmel gezogen wurden, um die feindlichen Linien auszuspähen. Also ganz verrückte Sachen. Und das Ganze ging dann so bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden Drachen tatsächlich auch in kriegerischer Absicht genutzt. Sowohl zur Rettung von Menschen, es gab also Rettungsdrachen, als auch um Leuten Schaden zuzufügen, Flugzeuge vom Himmel zu holen, Sperrballone, Sperrdrachen. Es gab ganz perfide Erfindungen, wie zum Beispiel Drachen, die, wenn sie von einem Flugzeug berührt wurden, wurde unten an der Drachenschnur ein kleiner Mechanismus ausgelöst, der die Schnur gekappt hat, absichtlich. Und unten war eine kleine Sprengladung befestigt. Die Schnur ist dann, da das Flugzeug ja weitergeflogen ist, über die Tragfläche oder was auch immer am Flugzeug nach oben gerutscht. Und dann ist diese kleine Sprengladung am Flugzeug aufgetroffen und hat da eine Explosion ausgelöst und das Flugzeug zum Absturz gebracht.
Das ist ja grotesk.
Ja.
Und jetzt mal, um mal beim Zivilen zu bleiben, was ist der abgefahrenste Drache, den du gebaut hast? Was waren so deine Modelle? Was hast du gerne gebaut? Lenkdrachen oder diese Riesenteile, die so fliegen, die so aussehen wie Kästen? Oder wie muss ich mir das vorstellen, was du so alleine hattest?
Nö, ich bin eigentlich eher so, was das Selberbauen angeht, bin ich recht bodenständig. So bei mir ist es eher klein und einfach zu handhaben, weil man muss dann immer sehen, diese großen Drachen sind natürlich imposant, gar keine Frage. Aber so ein großer Drachen bedarf auch ja einiger ganz besonderer Vorkehrungen. Also zum einen kann man Riesendrachen, 300, 400, 500 Quadratmeter, das kann man alles nicht mehr alleine handeln. Das kann man auch gar nicht mehr in der Hand halten. Das heißt, da braucht man irgendein schweres Gewicht am Boden, großes Fahrzeug, LKW, Traktor, irgend sowas als Anker. Dann braucht man eine große Crew und das Ganze ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Also das ist nicht so ganz meins. Gesehen
habe ich. Aber so das normale Trapez hast du auch nicht gebaut, sondern schon, ne, so wie ich als Kind, Packpapier, Leisten, ne, diese klassischen lustigen drachenförmigen Drachengesicht drauf gemalt, Schwanz ran.
Habe ich als Kind gemacht und habe ich auch jetzt irgendwann, oder nicht jetzt, aber vor einiger Zeit auch nochmal gemacht für andere Kinder. Für Freunde von uns, als die ihre Kinder bekommen haben, habe ich dann so diese klassischen rautenförmigen, die heißen übrigens Eddie-Drachen, benannt nach ihrem Erfinder Eddie, habe ich diese Drachen gebaut mit dem Clownsgesicht drauf. Und was ich auch schon gemacht habe, ist natürlich im Kindergarten meiner Tochter mit dem gesamten Kindergarten kleine Drachen gebaut.
Aber du hast schon vorhin erwähnt, dass das nicht mehr stehen geblieben ist bei Leisten und Packpapier.
Nee, also heute wird ein Drachen üblicherweise aus Spinnaker-Nylon hergestellt und Kohlefaserstäben. Also schon, man kann schon sagen Hightech.
Wo kauft man sowas?
Im Drachengeschäft.
Ah, nein.
Ja, es gibt tatsächlich Drachengeschäfte. waren mal eine aussterbende Art, Drachengeschäfte, weil der große Hype aus den 80ern, als das angefangen hat, ausgehende 80er, anfangende 90er, der ist inzwischen ziemlich stark abgeflaut. Und dann sind natürlich die ganzen Kaffeeröster, schwedische Möbelkaufhäuser und so weiter dazugekommen, haben Drachen angeboten, damit den Markt natürlich ziemlich runtergezogen und der Einzelhandel konnte da nicht mehr so bestehen. Aber jetzt durch die Kitesurfer hat das Ganze so ein bisschen so eine Renaissance erfahren jetzt. Weil das kann man natürlich gut vermarkten in allen Sportsendern und so weiter. Dadurch gewinnt das Ganze gerade wieder so ein bisschen Schub.
Also der letzte jetzt außerhalb des reinen Vergnügens benutzte, also reinen Vergnügens am, da fliegt was am Himmel benutzte Drachen, den ich gesehen habe, den hat Martin in eckigen Klammern steigen lassen. Der hängt da ja gerne mal was zum Fotografieren dran.
Jo, das habe ich auch.
Sehr nützlich.
Ja, das habe ich auch. Ich habe so eine, also wir nennen das Cup, Kite Aerial Photography. Ich habe auch so ein ferngesteuertes Rig, was man da drunter hängen kann, so ein Video-Downlink, wo man das Bild nach unten übertragen kann und das Live-Bild auf dem Monitor sehen kann. Und die Kamera kann man halt drehen, neigen und auslösen. Ich habe es auf Twitter irgendwie gelesen, dass er bei irgendeinem Event hat das gemacht.
Also jetzt in Prora, glaube ich, nochmal. Ne? Das war, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Ich meine, dass das jetzt in Prora auch gemacht hat. Es gab aber auch, oh Gott, welches war denn das? Weiß ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber auch ein relativ prominent über Twitter und nach Facebook, weiß ich nicht, gegangenes Event, wo er das betrieben hat mit einer Kamera drunter. Und wie kommt man dazu, sowas zu moderieren?
Das hat sich einfach, wie es so häufig ist, im Leben ergeben. Wir haben ein kleines, ganz kleines Drachenfest in Hannover an den Kiesteichen, Ricklinger Kiesteiche, durchgeführt. Und ich habe damals so ein bisschen im Drachenladen gejobbt nebenbei und der Besitzer hat dann irgendwann gesagt, Mensch, wir haben doch hier ein Mikrofon und da läuft ja eh den ganzen Tag Musik und damals war es alles noch kein Problem mit GEMA und so weiter. Und dann hat er gesagt, Mensch, hast du nicht Lust irgendwie einfach mal, erzähl doch mal ein bisschen was. Und da ich nicht unbedingt scheu bin, meinen Mund aufzumachen, habe ich mir das Mikrofon gegriffen und habe dann angefangen. Das ist jetzt schon über 20 Jahre her. So lange mache ich das jetzt schon mit dieser Moderationsgeschichte.
Eine Sache, glaube ich, müssen wir noch aufklären. Die Dithmarscher hat mich ja auch dazu bewogen, vor unserer Dönerhobeltour, die ja morgen früh ihren Lauf nehmen wird, nachzugucken, von wo du da wahrscheinlich anreist und habe gedacht, ach du Scheiße, das macht er aber nicht mal eben so auf der linken Arschbacke. Und dann bekam ich aber mit, nee, Standort ist doch Hannover. Wieso die Dithmarscher?
Da komme ich ursprünglich her. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Dithmarschen, Schleswig-Holstein. Nächstes Dorf ist dann schon Dänemark so ungefähr.
Ganz viel, ja. Kohl, ganz viel Pinkel.
Genau, ganz viel. Pinkel ist mehr Bremen, aber Kohl auf jeden Fall. Ja. Okay. Und da komme ich her. Und als ich mit Geocaching angefangen habe, wie jeder, steht man natürlich vor der Frage, wie soll ich mich nennen? Und wenn ich das ganz richtig in Erinnerung habe, hieß ich sogar zu Anfang nur Dithmarscher. Und habe das dann aber innerhalb von ein, zwei Tagen, damals konnte man den Namen, kann man jetzt glaube ich auch wieder problemlos ändern, habe das dann ganz schnell geändert in D. Dithmarscher, weil dann nur Dithmarscher hörte sich ein bisschen komisch an. Ja, so ist das Ganze zustande gekommen.
Man sagt ja so Nordlichtern nach, dass sie eigentlich so heimatverbunden sind, dass sie im Herzen da nie wegkommen. Wie geht's dir?
Ja, im Herzen komme ich da wirklich nicht weg. Ich fahre wirklich immer wieder gerne, leider viel zu selten, aber doch immer wieder gerne dahin. Habe meine Eltern da auch noch leben und da fahren wir immer mal hin zum Besuch. Ja, ich würde auch, wenn ich könnte, würde ich auch gerne da wieder leben. Aber wie wir nun mal wissen, da oben ist jetzt gerade Arbeit, wächst nicht auf den Bäumen in diesen Regionen, also bleibt man da, wo die Arbeit ist.
Ich habe festgestellt, dass, ich habe jetzt das Glück, dass ich wieder dort lebe, wo ich aufgewachsen bin und insofern auch mein Kind dort aufwächst. Hast du da manchmal so ein romantisches Verhältnis, wenn du so an deinen Nachwuchs denkst und denkst, oh Mann, wäre das nicht so, möchtest du dem manchmal auch ermöglichen, so Dinge zu erleben, wie du sie gesehen hast damals?
Ja. Ich habe allerdings den großen Vorteil, dass ich im Süden von Hannover wohne, also ich wohne nicht direkt in der Stadt und das ist ein ganz, ganz kleines Dorf und das ist sehr ähnlich wie die Gegend, in der ich aufgewachsen bin.
Bist du in der Feuerwehr?
Nee. Keine Feuerwehr, kein Schützenverein.
Kann man das im Dorf, auf dem Dorf?
Ja.
Als Mann in den besten Jahren, muss man da nicht wenigstens Jugendwart in der Feuerwehr sein?
Nö, ich glaube nicht. Also bei uns im Dorf, es ist zwar ein sehr kleines Dorf und auch gewachsen, aber es gibt bei uns zwei Neubaugebiete. Jetzt wird gerade ein drittes erschlossen. Also wir haben so irgendwie knapp 2000 Einwohner.
Also schon ein hannoverscher Speckgürtel.
Ja, so in etwa. Und somit hat sich das natürlich alles ein bisschen verschoben. Die Ureinwohner des Dorfes, die machen diese ganzen Geschichten wie Feuerwehrschützenverein und so weiter. Aber die dazugezogenen nicht so unbedingt. Also man fällt damit nicht auf, sagen wir es mal so. Man ist bekannt durch die Kinder natürlich, ne? Man kennt sich untereinander, ja. Aber man fällt damit nicht auf, dass man nicht dabei mitmacht aktiv.
Wie ist die Infrastruktur in deinem Dorf? Gibt es noch so, gibt es da so Kindergarten, Schule sogar vielleicht?
Ja, bei uns ist also großartig, als wir in das Dorf gezogen sind, hatten wir eigentlich nie die Absicht, Kinder zu haben. Das kam erst viel, viel später. Aber wir haben das große Glück, 100 Meter die Straße bei uns hoch ist der Kindergarten. Da war unsere Tochter dann auch im Kindergarten. Und 1 Kilometer von unserem Haus entfernt ist die Grundschule. Wir haben einen kleinen Supermarkt, wir haben einen Arzt, einen Friseur, eine Apotheke. Also alles, was man braucht.
Boah, im Grunde ist die Welt noch in Ordnung, die ländliche.
Und wir sind trotzdem in 20 Minuten in Hannover in der Innenstadt.
Nicht schlecht. Jetzt noch zur, also du sagst ja, du bist jetzt nicht so der Community-Typ, aber nichtsdestotrotz hast du natürlich so die Anfänge des, oder die Anfänge, also auf alle Fälle die zweite Phase des Cachens miterlebt. Wie ist die hannoversche Community so?
Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht so der Community-Typ. Ich habe natürlich mein Netzwerk, sagen wir mal so, was ich allerdings auch nur sehr sporadisch pflege, um ehrlich zu sein. Also alle, die mir zuhören, mögen das entschuldigen, aber ich glaube, die können alle ganz gut damit umgehen. Und der eine oder andere meldet sich bei mir oder ich auch mal bei jemandem, wenn ich mal Lust habe, irgendwas zusammenzumachen. Aber wie die Community insgesamt ist, die ist einfach inzwischen viel zu groß in Hannover, um das für mich einschätzen zu können.
Hannover hat ja nun einen ganz bösen Ruf, ne? Also ist ja so die Stadt ohne Gesicht, wenn man das freundlich formuliert.
Ich dachte immer, das wäre so? Bielefeld.
Na, Bielefeld, das ist ja hier die ganze Legende und so weiter. Aber also es wird ja selten, also ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, ja, Hannover ist ja auch eine schöne Stadt.
Mag sein. Stimmt das? Also ich kann es nicht bestätigen. Ich finde, Hannover ist schon eine reizvolle Stadt. Ich bin ja nun Zugereister sozusagen, von daher bringe ich also nicht das
Bringst nötige... Du Objektivität mit?
Ja, ich bringe nicht das nötige Lokalkolorit mit, um zu sagen, das ist die wunderschönste Stadt der Welt. Also so ist es nicht. Aber ich finde schon, es ist sehr reizvoll. Es ist eine überschaubare Stadt. Ich glaube so 500.000 Einwohner, sowas in der Größenordnung meine ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall hat eine ganze Menge zu bieten. Ist überschaubar, man kann alles gut erreichen, gibt eine vernünftige Infrastruktur, öffentliche Verkehrsmittel, alles da. Also ich wüsste nicht, was man jetzt daran verteufeln sollte.
Und man kommt überall schnell hin.
Ja.
Ne? Weil man ja so richtig in der Mitte ist.
Genau.
Von Deutschland, also ziemlich.
Genau, man spricht offensichtlich wohl sehr gutes Hochdeutsch, wird jedenfalls den Hannoveranern nachgesagt. Betrifft mich jetzt nicht so, weil, wie gesagt, zugereist.
Der norddeutsche Einschlag. Hm?
Genau, den man wohl auch immer noch mal wieder raushört.
Bestätige ich. Tja. Dann gehen wir jetzt mal zu unserer lieben Wirtin und gucken mal, was die uns noch auftischt. Die hat nämlich gleich, nachdem sie uns in andere Kneipen geschickt hat, gesagt, und um 9 gibt es hier bei mir Bier. Das wollen wir uns mal nicht entgehen lassen.
Genau.
Schön, dass du dich darauf eingelassen hast, hier so ein bisschen am Hafenbecken sitzend ins Mikrofon zu plaudern.
Ja, schön, dass ich da sein durfte.
Ich freue mich sehr auf die Tour morgen.
Ich auch. Wird bestimmt lustig. Und die 17 Funde machen
wir. Meinst du, schaffen wir, ja?
Ach, die schaffen wir, na klar.
Ich glaube, ich habe auch nur 26 auf dem Gerät. Also alles, was ganz dicht an der Straße ist.
Ich habe mehr.
Ja?
Es reicht für 17 Funde.
Ich denke auch. Also ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Der nächste Podcast dann voraussichtlich wieder in voller Besetzung aus dem Zwischen den Küchenstudio. Auch für nächste Woche hat sich Besuch angesagt. Ob der dann im Zwischen den Küchenstudio mit uns podcasten wird oder ganz, ganz anders, das wissen wir noch nicht. Habt jedenfalls morgen einen schönen Wahlsonntag, der schon gewesen sein wird, wenn ihr diesen Podcast hört, weil wir ihn ja morgen früh nicht hochladen können, erst recht nicht heute Nacht. Nichtsdestotrotz, auf bald. Tschüss.
Tschüss.